Wasser. Nach dem Badespaß, nach dem Muschelsammeln, nach dem Eisessen, nach dem Sandburgen bauen, nach dem Pizzaessen, nach der Kindermesse in der uralten Kirche. Nach diesem langen, sonnigen Tag fahren wir nochmals in Aquileia zu. Nicht zur Domkirche, sondern zum Hafen. Nicht zu den Segelbooten, sondern zum antiken Hafen, zum älteren Westhafen. Schon im vorchristlichen Jahrhundert fuhren Schiffe von der Adria landeinwärts die Natissa hinein zur römischen Garnisonsstadt. Seit 10 Jahren graben österreichische Experten hier mit modernsten Methoden. Sie suchen nach der Hafenindustrie, nach den Abfällen der Gerbereien und der Glasbläsereien. Wir treten an die geraden Quaimauern, die 300 Meter lang zum Dom hin verlaufen. Wir sehen ein Bächlein anstelle des breiten Flusskanals. Aber hier in dieser römischen Metropole brachte eine Galeere einen besonderen Reisenden, einen Idumäer, zum König geworden, Freund und Günstling des Mark Anton, später von Octavian, durch römische Hilfe zum Herrscher geworden, vielleicht in Rom besser verankert als in seiner Hauptstadt, da ein Idumäer in Jerusalem nicht viel Chancen hatte. Mag ja auch noch so gebildet sein in griechischer Kultur und römischer Verwaltung, mag er auch Sohn eines römischen Bürgers sein, Verteidiger und Besteuerer des Reiches. Selbst schon in jungen Jahren Stratege in Galiläa. Ja, Kinder, ja, Eltern, hier stieg aus dem Schiff Herodes der Große. Und mit ihm zwei seiner Söhne, Alexandros und Aristobulos, um sich mit Kaiser Augustus zu treffen, hier in dieser Stadt. Vielleicht zum Pizzaessen? Warum kommt Herodes nach Aquileia? Warum trifft er hier den Kaiser? Warum nimmt er die beiden Söhne mit? Nicht zum Urlaub, nicht zum Schwimmen, nicht zum Sightseeing, nicht zum Klassentreffen. Herodes klagt die Söhne an, beklagt deren Hochmut, beklagt deren Geringschätzung ihm gegenüber, aufgestachelt von deren Mutter, Tochter des vornehmen Hohepriesters, beklagt deren Mordversuch. Ja, Giftmord am Königsvater, damit sie selbst sein Erbe antreten könnten. Der König in Gefahr im eigenen Haus. Was für eine Familie. Was für ein Herrscherhaus. 10 Frauen hatte Herodes, manchmal gleichzeitig. Vielleicht eiferte er König Salomo nach, falls er von ihm wusste. Aber die Rivalitäten beherrschte er nicht. Er beherrscht ein Reich, er wehrt den Feinden, aber in seinem Haus herrscht er nicht, jedenfalls nicht allein. 10 Frauen aus verschiedenen Völkern, Gruppen von Loyalitäten, Intrigen über Intrigen, die Heimtücke im eigenen Haus war seine größte Gegnerschaft, gipfelnd nun im Aufstand der beiden Söhne und Thronfolger. Doch der Kaiser wiegelte ab. Beim Pizzaessen erkannte er Herodes Bredouille, erkannte Alexandros und Aristobulos jugendliche Unbedarftheit. Der Kaiser versöhnte die drei. Es gab ein neues Testament, die beiden als Thronfolger, doch über ihnen der Erstgeborene Antipatros. So gab es Frieden im Hause Herodes für ein paar Jahre, nach dessen neuen Testament. Im Jahre 12 vor Christus waren sie mit dem Schiff hier, Herodes in Aquileia, Augustus in Aquileia. Doch der Frieden mit den Söhnen hielt nicht lange, zerrüttet war sein Haus. Im Jahre 7 vor Christus beschloss ein Gericht in Beirut deren Hinrichtung. Und im Jahre 4 vor Christus wurde auch Antipatros hingerichtet mit dem Einverständnis des Augustus. Das war der Kindermord des Herodes. Der König ließ seine eigenen Kinder ermorden. Kaiser Augustus konnte es in Aquileia verzögern, aber nicht verhindern. Der Kindermord des Herodes, nach dem Matthäusevangelium, wütete nicht in Bethlehem, sondern im Königshaus. Der König tötete die eigenen Söhne, ebenso wie deren Mutter. Das machte ihn nicht beliebter im Land. Seine Modernisierung ihrer Städte im griechisch-römischen Stil beobachteten sie skeptisch. Seine Sportstadien und Theater, seine Jagdausflüge. Der König hatte Macht und mächtige Freunde, aber die Liebe seines Volkes hatte er nicht. Auch nicht die Liebe seiner Frau und Kinder. Macht ohne Liebe. Was für ein Leben. König von Kaisers Gnaden, umgeben von Feinden und Intrigen. Wir hören die Autos von der nahen Straße herüber. Die Abendsonne ist mild geworden. Die Kinder blicken versonnen auf die Säulenfüße. Die Eltern machen überraschte Gesichter. Radfahrer kommen den Weg herauf. Wir schlendern unter Pinien den Quai entlang und betreten die Stufen. Der Glockenturm der Kirche ragt herüber. Dort wird ein römischer Tempel gestanden sein. Nein, der Herrscherpalast. Was ist Herrschen? Was ist Regieren? Befehlen, sagt der Patriarch bei Gabriel Marquez, der ohne Sinn und Logik befiehlt. Er befiehlt, wie spät es gerade ist in seinem Reich. Und am Ende seiner zerrütteten Herrschaft muss er den Gringos das Meer verkaufen, sodass im Hafen die Schiffe im Trockenen liegen. Das ist die Zeit, die bleibt. Der Herbst des Patriarchen. Auf einen toten Patriarchen kommen 10 neue. Wir dachten, die Patriarchen wären ausgestorben. Wir dachten, Vernunft und Fortschritt wären auf Seiten der Demokratie. Stattdessen erblüht in Europa neue Patriarchen und werden gewählt und bejubelt. In Europa und weltweit. Die Patriarchen können nicht aussterben, solange sie bejubelt werden. Die Jubler bringen die Patriarchen hervor. Die Jubler kann man nicht loswerden. Gerade die Demokratie bringt die Jubler hervor. In Russland wird weniger gejubelt als hierzulande. Das Jubeln hat man im Westen erfunden. In Europa und in Amerika wird gejubelt. In Afrika über anderes. In Asien kaum. Gerade erst in der Türkei. Selten in Israel. Der Jubel in Ägypten war kurz. Im Maghreb wurde seit Jahrzehnten nicht gejubelt. In Schwarzafrika wenig. In Südafrika nur einmal. Im Iran nur einmal. Im Irak seit 100 Jahren nicht. In Arabien kaum. In Indien zuweilen. Indien ist eine Ausnahme. Aber Inder jubeln aus anderen Gründen. Japaner und Chinesen jubeln nicht. Birmesen jubelten nur einmal. Aber Venezolaner jubeln. Jamaikaner jubeln. Brasilianer und Argentinier jubeln. Jedenfalls beim Fußball. Der Jubel ist ungleich verteilt. Herodes glaubte sehr wohl an den Messias. Das war der Kaiser. Er glaubte sehr wohl an die Erlösung. Das war der griechisch-römische Zivilisationsfortschritt. Die Kunst und Technik. Diesem Fortschritt widmete er sich in seinem Land und brachte einiges zustande, was auch heute noch zu sehen ist. Seine unaristokratische Abstammung machte ihn den Römern sympathisch, denn das Eigentümliche des jüdischen Volkes mochten die Römer nicht. Sie sahen es in den jüdischen Vierteln, in den römischen Städten und mochten es nicht. Sie blieben überall unter sich und waren verschlossen gegen die Segnungen des Fortschritts. Jüdisch war Vorbehalt, römisch war Fortschritt. Und Herodes war römisch. Der Hafen Aquileias ist trotzdem versandet. Auch der römische Hafen in Ostia ist versandet. Das Meer verkauft an die Gringos. Die Schiffe im Trockenen. Auch im Urmiasee liegen die Schiffe im Trockenen und rosten. Der See, noch vor wenigen Jahren 10-mal so groß wie der Bodensee, ist jetzt ein Planschbecken. Ich bin darin geschwommen. Du kannst nur am Rücken liegen schwimmen, auf wenigen Metern, denn das Salz treibt Bauch und Beine hoch, als hättest du Schwimmflügel an den Beinen. Der See ist verkauft. Um das Planschbecken nun Salzwüste. Auch in Isfahan liegen Schiffe im Trockenen. Ich sah eine Bootsvermietung. Ruderboote und Tretboote im Trockenen. Neben einer schönen Viaduktbrücke über der Zayande-Rut. Doch der Fluss verkauft an die Gringos. Seit Jahren völlig trocken. Flussschotter in der Sonne. Der Jubel ist verklungen. Schon lange kein Jubel mehr im Iran. Kein Wasser, kein Jubel. Doch der Patriarch bleibt. Gegangen ist hingegen der kleine Patriarch unserer Provinz. In die nächste Provinz weitergezogen. Ich war bei seiner Abschiedsmesse. Dankbarkeit und Glückwünsche und so weiter. Und schon am nächsten Tag flogen die Beile. Die Hackeln flogen tief. Die Tomahawks wurden ihm nachgeworfen, kaum dass er sich umgedreht hatte. Das ist die Kampfweise der Provinz. Solange der Patriarch frontal agiert, stehen sie stramm und pflegen ihre Karrieren. Solange der Patriarch amtiert, vergibt er ihnen Posten. Aber wenn er ihnen den Rücken zuwendet, kommt der Rückschlag. In den Rücken der Rückschlag. Bergvölker kämpfen aus dem Versteck. Erst wenn sich der Gegner abwendet, schlagen sie zu. Auch der bengalische Tiger, der im Gangesdelta lebt, fällt die Fischer von hinten an, wenn sie sich zu ihren Netzen bücken, springt er sie von hinten an zum Genickbiss. Deshalb tragen die bengalischen Fischer hinten Masken. Wenn der Tiger sich beobachtet fühlt, springt er nicht. Die nachträglichen Beschuldigungen des Patriarchen erweckten viel Aufsehen. Die Medien unterstützten Anschuldigungen, stachelten landesweit Empörung auf. Die Zeitungen waren dankbar. Das Volk schüttelte die Fäuste hinter dem Patriarchen. Sobald er das Amt verlassen hatte, wurde überall nachgerechnet und nachgezählt, um seine Unterlassungen aufzuspüren. Die vom Patriarchen eingesetzten Rechner und Prüfer prüften nun das von ihnen zuvor Abgenickte. Die Kontrolleure zählten Zettelchen und zogen Läden aus den Schreibtischen, um etwas zu finden, was ihre Empörung begründen konnte. Sie ereiferten sich an ihrem nachträglichen Aufstand. In den Provinzmedien wurden sie als mutig gepriesen. Auch die Provinzmedien mögen vertriebene Patriarchen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Die Aufständischen wurden als Helden gefeiert. Die Paladine des Patriarchen reklamierten nun ihre eigenen Entscheidungen. In der Presse wurden sie zitiert, natürlich mit Unschuldsvermutung, sodass die Zeitungen ihre besten Auflagen hatten. Die Regionalsender liefen heiß mit den neuesten Anschuldigungen. Zugleich bildeten sich Schlangen vor den Magistraten, um aus der Kirche auszutreten. Die Beamten arbeiteten fieberhaft. Die Austrittsformulare wurden nachgedruckt. Die Austrittsschlangen gingen um Häuserblöcke. Lange Schlangen von Empörten mit grimmigen Gesichten und Fäusten in der Tasche. Und inzwischen, während die Zeitungen sich auf die Zettelverwertung stützten, auf die falschen Entscheidungen des Patriarchen, die von den Paladinen abgenickt worden waren, es gilt die Unschuldsvermutung, während tagtäglich neue Enthüllungen vermeldet wurden und der Empörungssturm über das Land fegte und von den Felswänden zurückgeworfen wurde, war an anderer Stelle die Suche nach einem neuen Patriarchen angelaufen. In zunehmender Eile wurde unter den Würdenträgern des Landes nach einem neuen Patriarchen gesucht. Die Würdenträger verfolgten besorgt die Ereignisse in der Provinz, aber dem Patriarchen nachzufolgen waren sie leider verhindert. Man fühlte sich geehrt, aber leider war man bereits mit schwerwiegenden Aufgaben eingedeckt. Leider war man unabkömmlich und außerdem völlig ungeeignet als neuer Patriarch. Das wäre selbstverständlich eine sehr würdevolle und verantwortungsreiche Aufgabe, die man leider nicht erfüllen könne. Und so wurde, um dem Wüten in der Provinz Einhalt zu gebieten, ein Würdenträger entsandt, um eine Bestandsaufnahme vorzunehmen. Alle Betroffenen konnten bei ihm vorsprechen. Alle Geschädigten und Beschwerdeführer, angefangen bei den Paladinen. Alle konnten ihre Anliegen vorbringen, gute und schlechte, über die Zeit des Patriarchen und über die Folgezeit. Und der Würdenträger machte einen Bericht darüber, einen langen Bericht, der jedoch verschwand. Das Ergebnis wurde nicht bekannt, jedenfalls nicht in der Provinz. Nur der schließlich doch gefoltene Nachfolger des Patriarchen kannte ihn und schwieg. Die Paladine amtierten weiterhin, die Fäuste inzwischen um Bleistifte und Telefonhörer geballt. Neue Karrieren hatten eingesetzt, während Monat für Monat die Prüferergebnisse erschienen. Die Prüfungen des Finanzamts, die Prüfungen des Staatsanwalts, die Prüfungen der eigenen Kontrollbehörden, alle Prüfungen ohne Ergebnis. Es konnten keine Verfehlungen nachgewiesen werden, keine Schuld, kein Versäumnis, kein strafrechtlich relevantes Vergehen. Nach Jahrzehnten, nach jahrelangen Untersuchungen nichts herausgekommen, außer der Hybris der Frau des Patriarchen. Aber Hybris ist keine strafrechtliche Verfehlung. Und die Frau war mit dem Patriarchen mitgezogen und setzte in der neuen Provinz ihr Wirken fort. Und gerade als die ganze Geschichte im Sand versickert war, kam die Weisung, dass es eine Versöhnung geben solle. Die Paladine sollten sich mit dem früheren Patriarchen versöhnen. Es wurden Termin und Ort genannt. Und sogleich schlug die Presse neuerlich Alarm. Die Provinzmedien meldeten wieder täglich einen Aufschrei der Paladine. Nicht sie sollten zu der Versöhnung erscheinen, sondern die Geschädigten. Wer wird nun hinfahren zur Versöhnung? Den Schuldigen haben wir schon. Es gilt die Unschuldsvermutung. Aber wer ist geschädigt? Wer sitzt im Trockenen?